Unterm U wird euch präsentiert von den Immobilienexperten der Sparkasse Dortmund. Hier findet ihr aus bis zu 300 Banken und Sparkassen die passende Finanzierung für euren Immobilientraum. Das Team der Immobilienvermittlung berät euch zum Verkauf eurer Immobilie oder hilft euch, die eigenen vier Wände zu finden. Alle Infos findet ihr unter www.leben-in-dortmund.de. Ein Service der Sparkasse Dortmund. Und jetzt viel Spaß beim Dortmund-Podcast.
In dieser konkreten Situation, glaube ich, dürfen wir nicht rückblickend zu viel von unseren Polizeibeamten vor Ort erwarten. Und das meine ich gar nicht böse, das meine ich gar nicht abwertend, sondern ganz im Gegenteil, das ist im besten Sinne gemeint, wir dürfen denen nicht zu viel zumuten und von denen erwarten.
Unterm U, der Dortmund-Podcast mit Bastian Pietsch.
Hallo zusammen. Gestern war ein Tag, auf den viele gewartet und hingearbeitet haben und an dem ein Thema zum Abschluss gekommen ist, über das wir hier unterm U immer wieder gesprochen haben. Am Dortmunder Landgericht ist das Urteil im Fall Mohamed Dramee gesprochen worden. Zur Erinnerung, angeklagt waren 5 Polizisten und Polizistinnen, die an einem Einsatz im August 2022 beteiligt waren, bei dem der damals 16-jährige Flüchtling Mohamed Dramee erschossen worden war. Dem damaligen Schützen wurde von der Staatsanwaltschaft ursprünglich Totschlag vorgeworfen. Im Laufe des Prozesses hatte sich aber immer mehr abgezeichnet, dass sich dieser schwere Vorwurf wohl nicht erhärten würde. Und in der Tat hat das Dortmunder Landgericht gestern alle 5 Angeklagten freigesprochen. Jedenfalls im Falle des damaligen Einsatzleiters kam das aber für manche Prozessbeteiligte durchaus überraschend. Mit meinen Kollegen, die den Fall Mohamed Dramee seit 2022 begleitet haben, arbeiten wir gleich das Urteil auf. Ihr hört unterm U, den Dortmund-Podcast der Ruhrnachrichten. Mein Name ist Bastian Pietsch und los geht's mit den weiteren wichtigsten Nachrichten des Tages.
Update.
Entschieden. Der Rat der Stadt hat gestern den Doppelhaushalt für die Jahre 2025 und 26 beschlossen. Größere Streichungen bei den Leistungen der Stadt soll es nicht geben. Weder Schwimmbäder noch Bibliotheken sollen geschlossen werden und auch viele Sozialleistungen und Fördertöpfe bleiben erhalten. Teurer werden sollen unter anderem die Abwassergebühr und die Eintrittspreise für Westfalenpark und Zoo. Und insgesamt muss die Stadt deutlich sparen. Für 2025 wird ein Minus von über 300 Millionen Euro erwartet, 2026 immerhin von noch rund 60 Millionen Euro. Dann soll der städtische Haushalt auch erstmals ein Volumen von über 4 Milliarden Euro haben. Neu. Mit Sensoren im Straßenraum will die Stadt in sensiblen Bereichen gegen Falschparker vorgehen. Sie sollen insbesondere an Stellen angebracht werden, wo es für Feuerwehr, Rettungsdienst und Müllabfuhr eng werden kann. Die Sensoren melden Falschparker in Echtzeit ans Ordnungsamt, das die betreffenden Fahrzeuge dann abschleppen lassen kann. Die Technik soll zunächst in einem 5-jährigen Modellversuch getestet werden. Wo genau die Sensoren zum Einsatz kommen sollen, ist noch nicht klar. In Frage kommen insbesondere das Kreuzviertel, das Klinikviertel und die Nordstadt, wo der Parkdruck besonders hoch ist. Blockiert. Der Vorstand der NRW-AfD will die Kandidatur des Dortmunder Abgeordneten Matthias Helfferich bei der kommenden Bundestagswahl stoppen. Der Dortmunder Kreisverband hatte Helfferich für einen der 2 Dortmunder Wahlkreise nominiert. Für die Aufstellung sind allerdings auch die Unterschriften von mindestens 3 Mitgliedern des Vorstandes des Landesverbandes nötig. Laut der NRW-AfD haben sich keine 3 Vorstandsmitglieder gefunden, die zu einer Unterschrift für Helfferich bereit gewesen wären. Matthias Helfferich ist innerhalb der AfD umstritten und auch im aktuellen Bundestag nicht in die AfD-Fraktion aufgenommen worden. Der NRW-Landesverband hat ein Parteiausschlussverfahren gegen ihn eingeleitet.
Das Thema des Tages.
Im Prozess gegen 5 Polizisten ist ein Urteil gefallen. Das Dortmunder Schwurgericht hat alle 5 Angeklagten im Fall Mohamed Dramee freigesprochen. Unbestritten ist, dass der damals 16-jährige Mohamed Dramee im August 2022 von einem Polizisten erschossen wurde. Das Gericht ist jedoch an 31 Prozesstagen zu der Erkenntnis gekommen, dass das Verhalten der Polizisten nicht schuldhaft war. Felix und unser Kollege Martin von Braunschweig haben den Fall Mohamed Dramee seit 2022 eng begleitet und sind jetzt bei mir, um über die Entscheidung zu sprechen. Hallo zusammen.
Hallo.
Hallo Bastian.
Für alle Beteiligten war es heute sicher ein Ausnahmetag. Wie habt ihr denn den Prozesstag am Landgericht erlebt?
Ja, es war der Tag, auf den alle eigentlich hingearbeitet haben, auf den das Ganze natürlich hinauslief. Die Entscheidung in diesem Prozess, der ja fast ein ganzes Jahr lief, am 19.12.23 saß man da zum ersten Mal zusammen und heute ist die Entscheidung gefallen. Entsprechend groß war die Anspannung im Vorfeld und ich glaube auch die Aufregung natürlich bei allen Beteiligten, auch wenn der Urteilsspruch am Ende ja schon so ein bisschen absehbar war nach den Plädoyers.
Ja, das sehe ich ganz genauso. Das war durchaus erwartbar, was hierbei rumgekommen ist. Es war letztendlich ja nur noch die Frage offen, wird der Einsatzleiter verurteilt zu einer kleinen Bewährungsstrafe oder wird auch der freigesprochen? Es war auch heute wieder voll, also zum ersten Mal seit dem ersten Verhandlungstag wieder richtig voll im Saal. Zuschauer waren immer da gewesen, aber heute waren auch die Journalistenbänke gefüllt und insofern ja absolut ein Ausnahmetag.
Die jetzt getroffenen Freisprüche ruhen wesentlich auf der Rechtsfigur des Erlaubnis-Tatbestands-Irrtums. In aller Kürze erklärt, stellt sich der Täter dabei zum Zeitpunkt der Tat einen Sachverhalt vor, der sein Verhalten rechtfertigen würde. Nur, dass dieser Sachverhalt ebenso gar nicht vorliegt. Der Täter irrt sich also über das, was tatsächlich passiert ist und denkt, er würde rechtmäßig handeln. Weil das deutsche Strafrecht Täter danach bestraft, ob ihnen eine rechtswidrige Tat auch individuell vorzuwerfen ist, führt ein solcher Irrtum zur Straffreiheit. Und worüber haben sich die Polizisten jetzt geirrt?
Dieser Erlaubnistatbestandsirrtum, der bezieht sich auf drei dieser fünf Angeklagten, nämlich auf die beiden, die mit dem Taser auf Mohammed geschossen haben und auf den Maschinenpistolenschützen, der Mohammed letztendlich erschossen hat. Die haben ihre Waffen eingesetzt in dem Moment, als Mohammed aufgestanden war und mit dem Messer in der Hand in Richtung der Polizisten losgelaufen war. Und in diesem Moment sind sie, fälschlicherweise sagen die Richter, aber sie sind davon ausgegangen, dass Mohammed angreifen wollte mit dem Messer, dass sie sich und ihre Kolleginnen und Kollegen vor Ort schützen mussten. Und deswegen haben sie geschossen, sowohl erst mit dem Taser, schließlich dann auch 0,7 Sekunden später der Mann mit der Maschinenpistole. Sie haben es als Angriff gewertet und sie mussten diesen Irrtum auch nicht erkennen. Der wäre nicht vermeidbar gewesen und deswegen Freisprüche.
Und ich glaube, besonders sprechen sollten wir nochmal über den Einsatzleiter. Für den hatte die Staatsanwaltschaft ja eine Strafbarkeit gesehen, als einzigen der fünf Angeklagten am Ende. Das Gericht jetzt aber in der Entscheidung nicht. Wie ist es zu diesem Urteil gekommen?
Bei dem Einsatzleiter war die Frage eine andere. Der hat ja seine Anordnungen schon getroffen, noch bevor Mohammed sich erhoben hatte und mit dem Messer losgelaufen ist. Bei ihm hat die Staatsanwaltschaft gesagt, die Anordnung, das Pfefferspray einzusetzen, war rechtswidrig, weil diese Lage ja statisch war. Und dass Mohammed da saß mit dem Messer auf seinen Bauch gerichtet, das war, weil er das schon 30 Minuten oder noch länger so getan hatte, nur noch eine abstrakte Gefahr. Und gegen eine abstrakte Gefahr darf ich keine staatlichen Zwangsmittel einsetzen. Das Gericht hat aber gesagt, nein, wenn ein junger Mann dort sitzt und ein Messer in der Hand hält und dieses Messer auf sich selber richtet, dann ist diese Gefahr nicht abstrakt, egal wie lange der da schon so gesessen hat, sondern dann ist diese Gefahr konkret und sie ist auch gegenwärtig. Der Richter Thomas Kelm hat wörtlich gesagt, möglicherweise stand der Suizid unmittelbar bevor. Und gegen eine solche konkrete und gegenwärtige Gefahr, da darf ich eben doch staatliche Zwangsmittel, in diesem Fall das Pfefferspray, einsetzen. Und weil die Richter diese Frage, abstrakte Gefahr, konkrete Gefahr, anders bewertet haben, haben sie eben gesagt, aus unserer Sicht ist auch der Einsatzleiter freizusprechen.
Im Ergebnis also Freisprüche für alle fünf beteiligten Polizisten. Wie haben die das Urteil aufgenommen?
Die haben es erstmal nach außen ohne größere Regung aufgenommen. Also es gab jetzt keine Gesichter der Erleichterung oder irgendwie Geräusche, die das dargelegt hätten. Das war natürlich aber auch das Bild, was sie den gesamten Prozess über versucht haben abzugeben, sich relativ unnahbar zu geben in den meisten Situationen, was natürlich auch ein Stück weit verständlich ist, weil da jetzt an 30, 31 Prozesstagen sehr viele Augenpaare auf sie gerichtet waren und da natürlich auch jede Regung beobachtet wurde. Ich glaube deswegen auch Zurückhaltung.
Ebenfalls im Gerichtssaal waren die Brüder von Mohammed Rameh. Ich nehme an, für sie war das Urteil eher schwierig, ne?
Das kann man genauso sagen. Es war einfach eine schwierige Situation, auch glaube ich, das jetzt nochmal in der Länge dann hören zu müssen. Und ja, für sie muss es sich natürlich erstmal anfühlen, als gäbe es jetzt keine Gerechtigkeit. Auch wenn sie im Vorfeld gesagt hatten, dass es für sie nicht unbedingt an Strafen hängt oder daran, dass da jetzt jemand persönlich zur Rechenschaft gezogen wird, sondern sie suchen da eher so ein Gefühl der Gerechtigkeit und das Gefühl, dass dieser Fall aufgearbeitet wird. Und da ist es natürlich, glaube ich, ein Prozess zu verstehen, dass das auch auf diesem Wege passiert ist natürlich. Denn das ist ein Urteil, was natürlich Recht und Gesetz entspricht, aber vielleicht nicht dem Gerechtigkeitsgefühl.
Ihr und unser Kollege Lukas Wittland habt auch am Landgericht mit mehreren Prozessbeteiligten gesprochen. Da hören wir jetzt der Reihe nach mal rein. Zuerst, wie der Anwalt des Schützen Christoph Krekeler das Urteil sieht.
Ich meine, dass das Urteil sowohl in seinen tatsächlichen Feststellungen als auch in seinen rechtlichen Konsequenzen völlig richtig ist. Deswegen habe ich auch die Hoffnung, das würde ich mir sehr wünschen, dass auch diejenigen Menschen, die die Polizeiarbeit möglicherweise kritisch sehen oder kritischer sehen, von den Gründen dieses richtigen Urteils überzeugt werden könnten. Es ist schließlich Weihnachten.
Auch Oberstaatsanwalt Carsten Dombart hat sich zu dem Urteil geäußert.
Ich halte es für eminent wichtig, dass die Geschehnisse um den tragischen Tod von Mohamed Rameh in einem öffentlichen Verfahren, und zwar rechtsstaatlich, aufgearbeitet wurden. Und das war hier der Fall, ohne Frage.
Gegen das Urteil des Dortmunder Landgerichts kann Revision eingelegt werden. Dann würde der Bundesgerichtshof die Entscheidung auf Rechtsfehler überprüfen. Dabei würde allerdings nicht noch einmal festgestellt werden, was damals im August 2022 eigentlich passiert ist. Diese Tatsachen stehen nun fest. Lisa Grüter, die als Rechtsanwältin die Familie von Mohamed Rameh in dem Prozess vertreten hat, hat im Gespräch mit euch bereits durchblicken lassen, dass sie von der Möglichkeit einer Revision wahrscheinlich Gebrauch machen wird.
Ja, es ist ernüchternd und frustrierend, dass niemand zur Verantwortung gezogen worden ist für die Tötung von Mohamed.
Hätten Sie damit gerechnet, dass das Urteil so ausfallen wird?
Nein, ich war davon ausgegangen, dass zumindest der Einsatzleiter heute hier verurteilt wird.
Denken Sie darüber nach, da jetzt auch Rechtsmittel einzulegen?
Auf jeden Fall. Ich denke, das ist ein Urteil, das auf jeden Fall vom BGH überprüft werden sollte.
Ich würde sagen, dieses Urteil ist sowohl auf der materiell-rechtlichen Ebene als auch durch die darin enthaltenen Wertungen kompliziert. Wie bewertet ihr mit Rückblick auf den gesamten Prozess jetzt den Ausgang?
Ich gebe zu, dass ich mir natürlich wie alle anderen im Vorfeld des Prozesses, also in der Zeit zwischen dem Ereignis und dem Start des Prozesses im Dezember 2023 ein Bild von diesem Einsatz gemacht habe. Und ich muss jetzt einsehen, nach 12 Monaten, nach 31 Verhandlungstagen, mit den Informationen, die ich heute habe, darüber, wie der Einsatz abgelaufen ist und wer wann wo genau gestanden hat, gucke ich anders auf diesen Einsatz zurück. Und ich kann das Urteil durchaus nachvollziehen.
Ich würde Martin da zustimmen. Es ist auf eine gewisse Weise nachvollziehbar, gerade wenn man diese ja sehr umfangreiche Beweisaufnahme verfolgt hat. Ich kann aber gleichzeitig auch verstehen, warum es ein gewisses ungutes Gefühl hinterlässt, weil natürlich schon auch an vielen Stellen festgestellt worden ist, dass Dinge falsch gelaufen sind. Also dass der Einsatz zwar nicht rechtswidrig war, aber in seiner ganzen Planung, in seinem ganzen Ablauf fehlerhaft und dass es viele Dinge gab, die man hätte anders lösen können. Aber genau dieses Hätte und dieses im Nachhinein bewerten ist natürlich etwas, was das Gericht nicht machen kann, sondern es muss die Tatsachen bewerten, die vorliegen. Und das ist auf gewisse Weise vorbildhaft gelungen, auch wenn es nicht alle zufriedenstellt.
Das war ja klar, dass dieses Urteil längst nicht alle zufriedenstellen wird, aber da muss man einfach festhalten, dass auf den Polizisten in solchen Einsätzen einfach ein massiver Druck lastet. Zum einen diesen Einsatz schnell beenden zu müssen, damit die dort zusammengezogenen Einsatzkräfte natürlich auch wieder an andere Einsatzorte in der Nordstadt fahren können. Und zum anderen natürlich auch, um Mohamed davon abzuhalten, sich selbst zu verletzen. In dieser konkreten Situation, glaube ich, dürfen wir nicht rückblickend zu viel von unseren Polizeibeamten vor Ort erwarten. Und das meine ich gar nicht böse, das meine ich gar nicht abwertend, sondern ganz im Gegenteil, das ist im besten Sinne gemeint, wir dürfen denen nicht zu viel zumuten und von denen erwarten.
Das ist ein bisschen ein Gedanke, der bei mir auch hängen geblieben ist, als ich so verfolgt habe, wie ihr aus dem Gericht berichtet habt. Nämlich, ich kann nachvollziehen, dass in der konkreten Einsatzsituation so ein Irrtum entstehen kann. Und dass man als Polizist vielleicht auch dazu neigt, eine gefährliche Situation mit den verfügbaren, in Klammern, Gewaltmitteln zu lösen. Aber für mich wirft es irgendwie auch die Frage auf, ob es nicht Möglichkeiten geben muss, in der Ausbildung oder wo auch immer, darauf hinzuarbeiten, so einen Ausgang auch in komplizierten Situationen zu vermeiden.
Ich bin der Auffassung, dass man das auf jeden Fall hinbekommen muss, dass man in der jetzigen Situation, wie Martin sagt, nicht zu viel verlangen kann. Aber ich glaube, wir sollten uns schon alle wünschen, dass es Polizistinnen und Polizisten gibt, die auf so eine Situation auch anders reagieren als mit Zwangs- und Gewaltmitteln. Aber da ist der Weg hin, glaube ich, noch ziemlich weit.
Ja, die Polizei hat ja nach diesem Vorfall damit begonnen, ihre Ausbildung und ihre Fortbildung zu verändern. Dieser Fall Mohamed Rameh hat ja bei der Polizei etwas bewirkt, indem jetzt zum Beispiel erstmals längere Unterrichtseinheiten sich damit befassen, wie gehe ich eigentlich mit psychisch auffälligen Straftätern um, wie gehe ich möglicherweise mit suizidgefährdeten Personen um. Das hat vorher so wie jetzt noch keine Rolle gespielt.
Wir haben es jetzt gerade schon so ein bisschen angerissen. Dieser Fall ist natürlich auch mit einer gesellschaftlichen Dimension aufgeladen. Es gab bereits gestern vor dem Urteilsspruch und auch am Abend Demonstrationen und Samstag ist ebenfalls eine Demonstration des Solidaritätskreises Mohammed angemeldet. Denkt ihr, dass der Fall Dortmund noch weiter beschäftigen wird?
Er wird auf jeden Fall in den nächsten Tagen noch Aufmerksamkeit bekommen. Spätestens mit der Demonstration und den Nachwirkungen davon könnte ich mir aber vorstellen, dass die Aufmerksamkeit dann doch deutlich zurückgeht, beziehungsweise sich dann auf Kreise beschränkt, die sich ohnehin vielleicht schon seit Jahren mit diesem Thema auseinandersetzen. Also strukturelle Polizeigewalt, struktureller Rassismus und auch Fragen in die andere Richtung zum Schutz von Polizeibeamten oder zur weiteren Ausbildung. Also ich glaube, es wird dann eher eine Fachdebatte werden. Aber der Fall hat, glaube ich, sehr viele gesellschaftliche Themen aufgemacht und angestoßen, die natürlich auch in einem Prozess nicht beantwortet werden können. Das ist vielleicht auch gar nicht Aufgabe eines Gerichtsverfahrens.
Zumal es eben auch bis zu einer möglichen Entscheidung über die Revision beim Bundesgerichtshof einfach zu lange dauern wird, als dass bis dahin diese Diskussion weiterhin in diesem Umfang geführt würde, wie sie jetzt geführt worden ist. Bis zu einer Entscheidung beim BGH würde ich sagen, vergehen mindestens 1,5 Jahre und dann kommt das Thema vielleicht nochmal rauf, aber bis dahin ist es einfach noch sehr, sehr lange.
Vielen Dank, Martin und Felix, für diese Einschätzung zum Urteil im Prozess gegen 5 Polizisten im Fall Mohammed Drame. Viele Artikel rund um den Fall und eine umfangreiche Aufarbeitung des Urteils findet ihr in den Shownotes verlinkt. Und gerade weil dieser Fall so kompliziert ist und so eine besondere Dimension hat, möchte ich euch sehr ans Herz legen, da mal reinzuschauen. So, nach dieser schweren Folge gibt's heute zum Schluss von mir noch einen Fun-Fact über Pinguine, der auch was mit dem Dortmunder Weihnachtsmarkt zu tun hat. Die offizielle Glühweintasse des Weihnachtsmarktes zeigt ja in diesem Jahr einen Pinguin. Auf dem Weihnachtsmarkt sind jetzt weitere Tassen aufgetaucht, die auch einen Pinguin zeigen, nur mit einem anderen Schriftzug. Ein Fehldruck, wie Schaustellersprecher Patrick Ahrens klarstellt. Auch wenn die offiziellen Glühweintassen fast alle weg sind, gibt es keine Ersatz-Pinguin-Tassen. Und was hat das jetzt alles mit echten Pinguinen zu tun? Naja, auch die sind auf gewisse Weise fake. Jedenfalls die Pinguine, die wir heute kennen. Der Name Pinguin geht nämlich auf die biologische Artbezeichnung des Seevogels Riesenalk zurück. Als Seeleute das erste Mal unsere heutigen Pinguine entdeckt haben, kannten sie den Riesenalk schon. Und weil unsere heutigen Pinguine so ähnlich aussehen wie der Riesenalk, haben die Entdecker ihnen erstmal den Namen Pinguin gegeben. Und zwar, obwohl unsere Pinguine mit den echten Pinguinen, also dem Riesenalk, biologisch fast gar nicht verwandt sind. Der Riesenalk ist mittlerweile ausgestorben. An unseren heutigen Pinguinen blieb der abgeleitete Name aber heften. Fake it till you make it oder so. Damit sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen. Morgen hören wir uns dann wieder für eine Sonderfolge vom Dortmunder Weihnachtsmarkt. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr auch. Also bis dahin.